Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's! Schweißen erfindet. Funkenflug dank Geistesblitz.
Nikola Tesla wurde am 10. Juli 1856 in Smiljan im heutigen Kroatien geboren. Er starb am 7. Januar 1943 in New York.
Obwohl keine spezifischen Schweißverfahren direkt auf Tesla zurückzuführen sind, schuf er doch Grundlagen für viele Technologien, die bei unzähligen modernen Schweißmethoden unerlässlich geworden sind. So Begriffe wie Wechselstrom, Hochfrequenzstrom oder auch Induktion gehen direkt auf Teslas Schaffen und auf seine Arbeit zurück. Ohne seine Entdeckungen wären viele Schweißverfahren und Schweißprozesse heutzutage nicht möglich.
Nikola, vielen Dank für deine Geistesblitze.
Das war Schweißen erfindet. Funkenflug dank Geistesblitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Schweißen. Ich bin Stefan Schölzel und neben mir ist Matthias Wulff.
Hallo und herzlich willkommen.
Ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt mit dem neuen Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Mickmack-Schweißen.
Ja, anfangen wollen wir dabei mit einer kurzen Erklärung. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll zu anfangen, dass wir mal eben kurz beschreiben, was Mick bzw. Mack überhaupt bedeutet. Denn eigentlich sind es nur zwei Abkürzungen für Schweißverfahren, die aber relativ viel gemeinsam haben und darum auch oft in einem Atemzug genannt werden. Grundsätzlich gehören beide Verfahren erstmal zu den Lichtbogenschweißverfahren.
Korrekt. Dabei steht die Abkürzung MIG für Metall-Inertgas-Schweißen.
In was?
Inertgas, also ein inertes Gas. Das ist ein Gas letztendlich, das als sehr reaktionsträge gilt und sich deshalb nur an wenigen chemischen Reaktionen beteiligt, sagen wir mal. Und die nehmen letztendlich auch keinen Einfluss auf das Schmelzbad beim Schweißen.
Und dazu ganz im Gegenteil das Aktivgas, das wiederum der Namensgeber für diese sogenannte Max-Schweißen ist, nämlich Metall-Aktivgas-Schweißen. Anders als das in Erdgas beeinflusst das Aktivgas sehr wohl beim Schweißen das Schmelzbad. Zum Beispiel hat es Einfluss auf die Einbrandtiefe oder auch auf die Schmelzbadtemperatur.
Also Matthias, erstes frühes Fazit würde ich sagen, Inertgas, keine Reaktion mit dem Schmelzbad, aktiv jedoch schon.
Aber Stefan, warum wird denn überhaupt ein Gas beim Schweißen verwendet? Jetzt mal unabhängig, ob es jetzt ein Inertgas oder Aktivgas ist.
Pauschal kann man sagen, das verwendete Gas oder auch das Schutzgas schützt, wie der Name schon vermuten lässt, das Schmelzbad vor unerwünschter Einflussnahme von atmosphärischer Luft.
Ja, Luft ist grundsätzlich erstmal ein wichtiger Faktor in unserem Leben, das wissen wir alle. Aber in so einer Schweißnaht hat es irgendwie so gar nichts zu suchen. Luft in der Schweißnaht macht nämlich Ärger. Und Ärger wollen wir alle nicht haben. Darum müssen wir zusehen, dass wir die Luft aus der Schweißnaht herauslassen. Denn Luft in der Naht würde für Nahtunregelmäßigkeiten sorgen. Das sind zum Beispiel Poren in der Naht. Und das ist dann ein Ergebnis, das sieht dann aus wie so ein, ich nenne es immer so einen schönen Blumenkohl.
Korrekt, also ihr könnt es gerne mal nach dieser Folge ausprobieren. Schweißt mal mit Gas und mal ohne Gas. Der Unterschied ist gewaltig und beim Ergebnis dürfte jedem einleuchten, warum Matthias gerade diesen Blumenkohl genannt hat. Die Naht, sofern man dann überhaupt noch von einer Naht sprechen darf und kann, bläht so richtig auf. Viele Poren zum Teil aufgeplatzt, das hat so gar nichts mehr mit einer vernünftigen Schweißnaht zu tun.
Wenn euch also mal irgendwo so eine Naht begegnet, die wirklich so richtig übel hingerotzt aussieht, dann liegt das wirklich fast zu 100% am fehlenden Schutzgas, beziehungsweise man hat ein komplett falsches Schutzgas verwendet.
Das Schutzgas kann aber auch noch mehr, Matthias. Es stabilisiert uns beim Schweißen nämlich den sogenannten Lichtbogen. Dieser entsteht beim physikalischen Ladungsübergang zwischen einer abschmelzenden Elektrode und dem Werkstoff. Erklären wir aber gleich nochmal genauer, würde ich sagen.
Und je stabiler unser Lichtbogen ist, desto besser wird auch unsere Schweißnaht. Das ist dann die Schlussfolgerung daraus. Das mal so als Kurzfassung.
Es gibt noch einige weitere Vorteile bzw. Aufgaben des Schutzgases. Aber die gängigsten sind, sage ich mal, der Schutz vor der bösen Luft und die Stabilisierung des Lichtbogens.
Dann wissen wir also jetzt schon einmal, wofür MIG steht, wofür MAG steht. Wir wissen aber noch nicht, wie dieses Verfahren jetzt eigentlich genau funktioniert, Stefan. Das haben wir noch nicht erzählt.
Und das sollten wir jetzt ändern.
Dann lass uns das tun. Sofern du keine anderen Einwände dagegen hast, würde ich zuerst eben erzählen, was wir zum MIG bzw. MAG-Schweißen überhaupt alles benötigen. Auch nur ganz kurz, denn zu dem, was man zum Schweißen braucht, haben wir bereits eine extra Folge gemacht in der Vergangenheit.
Genau, und die könnt ihr euch natürlich auch liebend gern nochmal anhören. Ich glaube aber, da haben wir es damals recht allgemein gehalten. Aber es kann ja nicht schaden, sage ich mal, wenn wir es nochmal kurz auffassen und darüber nochmal ganz kurz erzählen.
Ich denke nicht. Also, wir brauchen zum, und da ist es jetzt egal, ob wir von MIG oder MAC reden, ein passendes Schutzgas. Das kommt dann in den meisten Fällen aus einer Flasche. Ihr kennt wahrscheinlich diese Flaschen in 10 Litern, in 20 Litern, in 50 Litern. Die 50 Liter Flaschen sind so die mannshohen Flaschen. Die 10 und 20 Liter sind so hüfthoch, sag ich mal. Die eine etwas bauchiger als die andere. Darin ist dann das Gas meist ja, mit 200 Bar gepresst bzw. komprimiert.
Korrekt. Es gibt aber auch Flaschen mit einer sogenannten 300 Bar Pressung. Standard ist aber bzw. die gängigste Variante die 200 Bar. Durch die Komprimierung bekommen wir aber auch noch viel mehr Gas aus der Flasche raus, als wie eben, sag ich mal, diese 10, 20 oder 50 Liter.
Wir können mal ein kleines Fallbeispiel machen. In so einer T20-Flasche, also die hüfthohen, bauchigen Flaschen, das sind 20er Flaschen offiziell, so werden sie bezeichnet, die sind mit 200 Bar komprimiert und dadurch ergibt sich ein Füllvolumen von roundabout 4000 Liter. Das kann man mit so einer Formel ausrechnen. Die Liter der Flaschenbezeichnung mal der Barzahl ist so ungefähr das Volumen, was in der Flasche wirklich komprimiert ist.
Kleiner Tipp noch an dieser Stelle, wenn ihr an eurem Druckminderer nach dem Schweißen einen Flaschendruck ablest, der zum Beispiel noch so bei 150 Bar liegt, dann sind in der Flasche nach Adam Riese, wissen wir alle, nur noch 3000 Liter statt der anfänglichen 4000 Liter enthalten. Die Frage kommt nämlich sehr, sehr oft vor, wie kann ich rausfinden, wie voll meine Flasche tatsächlich noch ist? An dieser Stelle noch ein Hinweis, es ist ein Unterschied beim Druckminderer, ob ich eine 200 Bar Flasche habe oder eine 300 Bar Flasche. Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten.
Und du hast mit deinem Fallbeispiel gerade eigentlich den nächsten wichtigen Bestandteil beim MIG-MAC-Schweißen genannt, nämlich den Druckminderer. Und du hast es auch gerade schon gesagt, der muss entweder für eine 200 Bar Flasche geeignet sein oder für eine 300 Bar Flasche geeignet sein. Wenn ihr die untereinander mischt, dann funktioniert das alles nicht, weil die Anzeigen dann nicht richtig stimmen. Apropos entsprechende Gase, Stefan. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, welches Gas wir konkret beim MIG bzw. beim MAC-Schweißen verwenden. Wir haben zwar gesagt, dass es inerte und aktive Gase gibt, aber wir haben die noch nicht namentlich benannt.
Matthias, das ist vollkommen richtig. Das müssen wir ändern.
Dann los.
Also hier die Info, die noch fehlte. Beim MIG-Schweißen verwenden wir meist das sogenannte inerte Gas Argon. Und beim MAC-Schweißen das aktive Kohlendioxid CO2 auch genannt. Oder noch viel häufiger ein Gemisch aus CO2 und Argon.
Und die Hersteller für Gase haben für diese Mischgase, natürlich ist es so, alle unterschiedliche Eigennamen. Vielleicht kennt ihr so Begriffe wie Corgon 18 oder Sargox 18 als Beispiel. Es gibt noch ganz viele andere, aber das als Beispiel einmal genannt. Vielleicht kennt ihr die.
Genau, und das sind Gase mit einem CO2-Gehalt von 18% und einem Argon-Gehalt von 82%.
Das ganz gängige Zeug auf dem Markt, das steht in jeder Werkstatt, steht irgendwie so eine 82-18 Flasche. Gibt natürlich noch andere Mischungsverhältnisse für andere Anwendungen, mit anderen Namen dann wieder. Aber das ist hier, glaube ich, nicht so entscheidend an dieser Stelle. Ihr habt es mal gehört, dass es solche Flaschen gibt und was sich dahinter verbirgt, das sollte an dieser Stelle reichen.
Und diese Druckminderer werden dann direkt an der Flasche angeschlossen. Die Tatsache, dass man Druckminderer natürlich auch an eine Ringleitung anschließen kann, lassen wir an dieser Stelle mal unberücksichtigt.
Und an diese Druckminderer wird dann ein sogenannter Gasschlauch angeschlossen, der das Gas von der Gasflasche zum Schweißgerät bzw. zur Stromquelle führt.
Und jetzt wird's für euch Schweißer so richtig interessant. Denn jetzt kommt das Herzstück des Ganzen mit ins Spiel, und zwar das Schweißgerät. Da gibt's nämlich unwahrscheinlich große Unterschiede.
Ja, früher waren diese Schweißgeräte relativ einfach aufgebaut. Das waren viereckige Kasten, nenne ich ihn jetzt mal, etwas größer als eine Kiste Bier. Mit einer sehr einfachen Steuerung, man konnte die gewünschte Spannung einstellen, meist in mehreren Stufen und die Drahtvorschubgeschwindigkeit konnte man noch einstellen. Das war's.
Genau, Matthias, die Drahtvorschubgeschwindigkeit deshalb, weil man beim MAC oder MIG-Schweißen mit einem Draht arbeitet, der auf einer Drahtrolle aufgewickelt ist und letztendlich beim Schweißen kontinuierlich abschmilzt. Diese Kombi aus Spannung und Vorschubgeschwindigkeit erzeugt dann unsere Schweißnaht. Im Schweißgerät war dann Platz für die Rolle Schweißdraht. Oder es gab eine externe Einheit, also einen Drahtvorschubkoffer, in dem man den Draht einlegen konnte.
Auch wenn wir dadurch vielleicht etwas abschweifen vom Thema und auch vielleicht schon etwas vorweggreifen, sollten wir doch mal eben kurz erklären, wie das mit dem Draht und der Schweißnaht so wirklich funktioniert. Weil das ist, glaube ich, wirklich interessant für unsere Hörer.
Also das Prinzip ist eigentlich recht einfach. Ein Schweißdraht fungiert beim MAC-Schweißen quasi als Elektrode. Er wird mit einer gewissen Spannung geschweißt, also unter Strom gesetzt. Das geschieht vorne am Brenner an der sogenannten Stromdüse. Das ist dieses ja, kupferähnliche Teil. So ein kleines Ding, M6, M8-Gewinde ist da so der Standard. Trifft der Draht jetzt auf das Werkstück, an das eine Masseleitung geklemmt ist, entsteht aus einem Kurzschluss ein Lichtbogen, der nicht nur den Draht, sondern auch den Werkstoff aufschmilzt. Aus aufschmelzendem Draht und aufschmelzendem Werkstoff entsteht dann unsere Schweißnaht.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für alle. Wenn nicht, fragt es nochmal nach, dann helfen wir euch nochmal. Aber wie schon gesagt, hat das Schweißgerät früher eine recht einfache Bedienung gehabt. Spannung einstellen, Drahtvorschub, Geschwindigkeit einstellen und ab ging die Luzi. Das waren dann sogenannte stufengeschaltete Anlagen. Die hatten keinen großen Schnickschnack, ganz pragmatische Dinger, easy im Handling.
Heutzutage, Matthias, sieht das etwas komplexer aus. Die Schweißgeräte sind weitaus technischer geworden. Diese stufengeschalteten Anlagen gibt es heute nicht mehr zu kaufen.
Ja, die sind regelrecht verboten. Natürlich dürfen die alten Anlagen, die noch funktionieren, weiter betrieben werden. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber der Gesetzgeber hat festgelegt, dass ab 2023 keine stufengeschalteten Anlagen produziert, hergestellt und verkauft werden dürfen.
Korrekt.
Das hat dann was mit Energieeffizienz zu tun und damit auch mit Nachhaltigkeit und all dem, was dazugehört. Ob man das immer selber nachvollziehen kann, warum der Gesetzgeber sich dafür entschieden hat, ob das jetzt wirklich den Braten fett macht und die Welt rettet, sei mal dahingestellt. Aber es ist einfach Fakt. Der Gesetzgeber hat gesagt, stufengeschaltete Anlagen müssen vom Markt, dürfen nicht mehr verkauft werden. Heute sind das alles Anlagen, die verkauft werden. Die nennen sich dann Inverteranlagen.
Genau, und was ein Inverter ist, das erkläre ich euch mal ganz kurz. Grundsätzlich ist es immer noch ein Kasten, mal groß, mal klein, je nachdem, in dem man die ganze Elektrik des Schweißgerätes hineinsetzt. Hinten fließt Strom rein, vorne kommt ein Lichtbogen raus. So zumindest im Idealfall.
Das würden wir uns wünschen.
Für den Draht gibt es entweder im Gehäuse eine Aufnahme, dann spricht man von einer kompakten Anlage. Oder es gibt einen separaten Drahtvorschubkoffer, in den der Draht dann eingelegt werden kann. Dann spricht man meistens von einer dekompakten Anlage.
Und bei kompakten Anlagen ist die Steuerung, also diese Bedienoberfläche, wo man alle Parameter einstellen kann, immer auch direkt in der Anlage, also in dem besagten Kasten. Bei dekompakten Anlagen ist die Steuerung dann entweder im Schweißgerät oder halt im Drahtvorschubkoffer oder als dritte Alternative im Drahtvorschubkoffer und im Schweißgerät verbaut, dass man wirklich beides separat bedienen kann.
Und ob ich jetzt eine kompakte oder dekompakte Anlage nutze, hat viel mit den Anwendungsfällen zu tun. Da ich bei einer dekompakten Anlage den Drahtvorschubkoffer abnehmen kann, bin ich mit so einer Anlage flexibler, was Entfernung zur Schweißnaht angeht. Ein Standardschlauchpaket ist so 3-4 Meter, manchmal sogar auch 5 Meter lang. Und das gibt letztendlich dann automatisch meinen Arbeitsradius vor.
Und bei dekompakten Anlagen kann ich den Drahtvorschubkoffer, ich sag's mal einfach so bildlich, wirklich hinter mir herziehen und durch das verwendete Zwischenschlauchpaket kann ich auf einmal meinen Arbeitsradius verdoppeln, verdreifachen, was weiß ich, hängt davon ab, wie groß das Zwischenschlauchpaket ist. Aber Stefan, ich glaube, damit werden wir schon zu detailliert, weil wir müssen noch ein bisschen aufzählen, was sonst noch alles zur Anlage gehört.
Und deswegen würde ich sagen, zurück zum Schweißgerät, Matthias. Ja, welche Unterschiede gibt es denn jetzt noch bei Micmac-Anlagen?
Ja, ein großer Unterschied ist auf jeden Fall, dass es flüssig gekühlte Anlagen und luftgekühlte Anlagen gibt.
Genau, bei kurzen Anwendungen mit geringen Stromstärken werden luftgekühlte Modelle oft eingesetzt. Steigt die Anwendungsdauer und oder auch die verwendete Stromstärke, so ist es zu empfehlen, auf flüssig gekühlte oder wassergekühlte Anlagen zu setzen.
Und das hat auch einen Grund, denn die Flüssigkühlung sorgt einfach dafür, dass die Anlage und der Brenner, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, nicht überhitzen, wenn sie zu lang und zu stark beansprucht werden, weil dann geht der Brenner in den Wicken, ist kaputt und muss erneuert werden. Und das wollen wir alle nicht. Also deshalb im Vorfeld schon mal darauf achten, welche Anlage ihr kauft.
Vollkommen richtig. So ein Hobbyanwender, sage ich mal, der kommt vermutlich mit einer Luftkühlung allemal aus. Im industriellen und täglichen Einsatz wird der Trend sehr wahrscheinlich zur Richtung Flüssigkühlung gehen.
Ja, bisher unterscheiden wir uns aber mit dem, was wir jetzt gerade erzählen, noch relativ wenig von den altbekannten stufengeschalteten Anlagen. Die gab es ja auch in dekompakt und oder mit Flüssigkühlung. Einer der wichtigsten Unterschiede liegt eigentlich in der Steuerung. Die ist beim Inverter viel, viel komplexer. Auf der einen Seite natürlich total gut, weil man viel, viel mehr einstellen kann an den Anlagen. Auf der anderen Seite aber auch doof, weil die Bedienung nicht mehr nur auf die zwei einfachen Knöpfe beschränkt ist, wie Drahtvorschubgeschwindigkeit und Spannung.
Also ich finde die Inverter richtig gut.
Ich auch. Die sind geil.
Also alles, was du schon einstellen kannst an Parametern, das ist schon irre. Dass die Dinger nicht mit dir sprechen, sage ich mal, das fehlt noch. Alles andere können die schon.
Ja, vielleicht kommt das ja noch. Kleiner Hinweis an die Schweißgerätehersteller. Wir wollen mit den Dingern sprechen. Aber du hast ja im Grunde hast du vollkommen recht. Da kann man so viel anpassen, einstellen, korrigieren, optimieren. Pulsfunktion noch und nöcher verbaut. Drosseleinstellung, Lichtbogeneinstellung, Kurven hier und Parameter da. Das ist schon Wahnsinn, was sich da alles getan hat in der Vergangenheit und vermutlich noch immer tun wird. Zum Beispiel, dass wir damit sprechen können.
Richtig. Wir gehen aber jetzt nicht weiter auf diese ganzen Optionen der Steuerung ein, weil da wird es dann doch sehr umfangreich, weil es unwahrscheinlich viele verschiedene Variationen gibt. Jeder Hersteller hat da so sein eigenes Ding, was er für wichtig hält. Der eine kann das, der andere kann dies, der andere kann jenes. Wie das halt immer so ist.
Und wir werden in Zukunft bestimmt noch irgendwie die Chance haben, uns speziell mit den Steuerungen mal auseinanderzusetzen. Aber jetzt müssen wir noch eine ganz wichtige Mic-Mac-Komponente benennen.
Und zwar das Massekabel, Matthias.
Ja, das Massekabel ist auch verdammt wichtig, weil wir sonst keinen Stromkreislauf erzeugen können und sich dann auch keinen Lichtbogen zünden kann. Aber das meinte ich eigentlich nicht.
Dann kann es nur noch der Brenner sein.
Genau, den Brenner meinte ich. Denn der Brenner ist das Bauteil, das vorne aus dem Schweißgerät sinnbildlich wieder rauskommt und mit dem schlussendlich die Schweißnaht wirklich erzeugt wird. Aber wie ist so ein Brenner aufgebaut, Stefan?
Ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, Matthias, beginnt der Brenner direkt am Schweißgerät, quasi mit der Verschraubung. Bei der Verschraubung bzw. dem Anschluss an das Schweißgerät gibt es aber durchaus Unterschiede. Da kocht so, jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. In ganz vielen Fällen handelt es sich um sogenannte Euro-Zentralanschlüsse, Euro-ZA. Das sind genormte Anschlüsse, die wirklich weit verbreitet sind. Darüber hinaus gibt es noch den DINSE-ZA, den DINSE-Zentralanschluss vom Hersteller DINSE. Auch dieser ist im deutschen Markt sehr geläufig.
Ja, wie du schon sagtest, einige Hersteller fahren da aber so ein bisschen eine eigene Schiene. Und dadurch ist es für euch als Endanwender nicht immer ganz so einfach, wirklich den passenden Brenner für die passende Stromquelle zu finden. Welchen Anschluss habe ich jetzt? Welchen Anschluss brauche ich jetzt? Also bitte im Hinterkopf haben, nicht jeder Brenner passt an jedes Schweißgerät. Wenn ihr wirklich nicht sicher seid, welchen Brenner ihr braucht für eure Anlage, fragt euren Schweißfachhändler, denn der wird euch garantiert helfen können. Der hat dann irgendwelche Listen, woraus er erkennen kann, für die Stromquelle mit dem Anschluss brauche ich den und den Brenner. Einfach fragen, es wird euch geholfen.
Ja, auch zum Brenner gehört das sogenannte Schlauchpaket. Das Schlauchpaket gibt es in unterschiedlichen Längen. Üblich sind 3 Meter, 4 Meter, manchmal aber auch 5 Meter. Es kommt immer drauf an. Im Schlauchpaket gibt es dann ein Stromkabel, eine Führung oder auch Seele genannt und letztendlich einen Schlauch für das Schutzgas. Und je nach Kühlung auch eine Zufuhr, Abfuhr für die Kühlflüssigkeit. Die Seele, die ich gerade genannt habe, ist dafür da, um den Draht letztendlich von der Drahtfördereinheit bis nach vorne an die Brennerspitze, Kontaktspitze, wie auch immer ihr das nennen wollt, befördert wird.
Und dann fehlt am Brenner nur noch die Griffschale mit dem Brennertaster, würde ich sagen. Ja, und diverse Verschleißteile, Gasdüse, Stromkontaktdüse, was haben wir noch alle, Diffuser, habe ich noch was vergessen? Aber das sind so die gängigsten Verschleißteile eigentlich vorne am Brenner. Und damit wäre das Schweißgerät eigentlich, wenn wir nichts vergessen haben, komplett.
Matthias, das ist vollkommen richtig und das war die Kurzversion, um es mal so zu bezeichnen.
Ja, wir könnten da noch viel, viel mehr zu sagen, aber dann würden wir es in die Länge ziehen, dann hört ihr uns nicht mehr zu und das wollen wir verhindern. Wir machen vielleicht jetzt an dieser Stelle mal eben eine kurze Zusammenfassung. Was hatten wir bisher? Mic und Mac haben wir erklärt, Komponenten einer Mac-Anlage haben wir auch erklärt, auch wie das Verfahren grundsätzlich funktioniert, hatten wir ganz kurz angesprochen, also abschmelzender Draht und so haben wir alles versucht zu beschreiben. Was bleibt noch?
Ich würde sagen, wir zeichnen ganz kurz mal auf, welche potenziellen Anwendungsfälle überhaupt für das Mic-Mac-Schweißen geeignet sind.
Okay, ich bin dabei. Aber hilf uns doch mal weiter, Stefan.
Selbstverständlich. Also das Mac-Schweißen wird hauptsächlich zum Verschweißen von Stählen verwendet. Also egal, ob es ein Edelstahl ist, ob es ein Baustahl ist oder.
Und bei Aluminium nehmen wir das Mic-Schweißen, weil Alu und diese Mischgase eine Kombi wären, die nicht so wirklich funktioniert. Darum schmeißt man Alu mit reinem Argon, also Mic.
Beide Verfahren werden aber sehr oft für dickere Materialstärken verwendet. Und mit dickeren Materialstärken meinen wir alles, was so oberhalb von 3 mm Blechstärke geht.
Ja, man kann natürlich auch dünneres Blech mit den Verfahren verschweißen. Will ich gar nicht wegdiskutieren.
Richtig.
Aber gerade bei der Edelstahlverarbeitung wird im Dünnblechbereich meist das WIG-Verfahren eingesetzt, das wir jetzt aber nicht speziell erklären. Da machen wir eine extra Folge zu zum WIG-Schweißen.
Richtig. Jetzt stellt sich noch die Frage, was sind eigentlich Vorteile von MIG bzw. MAC?
Ui, da gibt's einige. Sollen wir abwechselnd aufzählen, Stefan?
Dann fangen wir an.
Ich fange an mit erstens sehr geringe Schlackebildung, damit auch weniger Nacharbeit.
Mhm. Relativ hohe Schweißgeschwindigkeit bei hoher Abschmelzleistung.
Recht kleine Wärmeeinflusszone hätte ich noch im Vergleich zu anderen Schweißverfahren. Dadurch weniger Verzug als mit anderen Prozessen.
Ich hätte im Angebot einfacher zu erlernen als andere Verfahren.
Dann auch einfacher zu automatisieren.
Und du hast eine hohe Stabilität der Schweißnaht. Darum wird es auch sehr viel beim Verschweißen von tragenden Bauteilen eingesetzt.
Stimmt. Es kann vor allem in allen Schweißpositionen verwendet werden.
Das ist richtig. Das ist gut, Matthias. Gibt bestimmt noch mehr, aber mir fällt so keine mehr ein.
Mir auch nicht. Das dürfte auch erstmal reichen fürs Verstehen, dass das Max-Schweißen oder Mix-Schweißen wirklich viele, viele Vorteile mit sich bringt.
Das denke ich auch. Ihr habt zumindest jetzt mal die meisten Vorteile schon mal gehört. Das ist ja schon mal viel wert.
Jetzt gucke ich mal eben auf meinen Zettel. Ich habe noch was aufgeschrieben, Stefan. Da steht Sicherheit beim Max-Schweißen oder Mix-Schweißen.
Ja, das ist relativ einfach zusammengefasst. Es gelten nämlich die gleichen Vorgaben wie bei allen anderen Schweißverfahren auch. Es muss zum Beispiel zwingend eine Rauchgasabsaugung verwendet werden. Im Idealfall wird direkt an der Entstehungsstelle abgesaugt.
Sinn dahinter ist ganz allgemein gesagt, den Anwender und alle anderen in der Werkstatt davor zu schützen, dass diese hochgradig giftigen Rauchgase, die einfach entstehen beim Mic-Mac-Schweißen, nicht eingeatmet werden können. Nehmt dazu mobile Absaugung, stationäre Absaugung oder auch sogenannte Absaugbrenner. Auch eine Kombi aus mehreren Systemen kann durchaus Sinn machen in dieser Situation.
Und wenn ihr dann noch die geeignete PSA verwendet, also feuerfeste Kleidung, Sicherheitsschuhe, Schweißerschuhe, sage ich mal, am besten mit Stulpe, damit auch letztendlich keine Schweißperle in den Schuh rollt, weil das möchte man nicht ein einziges Mal haben.
Schweißperle in Schuh bedeutet rumhüpfen wie Rumpelstilzchen und wer das einmal gemacht hat, der sorgt dafür, dass beim nächsten Mal keine Schweißperlen mehr in die Socken fallen können.
Ja, zusätzlich dann noch eine geeignete Schweißerschutzmaske verwenden. Also ordentliche Schutzhandschuhe natürlich dürfen auch nicht fehlen. Und dann kann es direkt mit dem Schweißen schon losgehen.
Wichtig an dieser Stelle ist uns einfach, dass ihr wirklich versteht, dass man bei der PSA keine Abstriche machen sollte. Vergesst die nicht. Denkt daran, euch ordentliche PSA zuzulegen. Achtet einfach auf eure Gesundheit. Das hat wirklich niemand was davon, wenn ihr am falschen Ende spart und das ganze Thema auf die leichte Schulter nehmt.
Nein, das macht wenig Sinn. Sicherheit geht vor, egal bei welchem Thema. Und gerade beim Schweißen ist es sehr, sehr wichtig. Und korrigiere mich, Matthias, aber ich glaube, das war mit auch das abschließende Wort zum Sonntag.
Auch wenn heute nicht Sonntag ist. Es war ja unser ursprünglicher Plan, eine kurze Folge zu machen heute zu dem Thema. Ich glaube, das haben wir einigermaßen geschafft. So lange war es jetzt nicht. Trotzdem ist es ein komplexes Thema, über das wir uns noch viele, viele Stunden auslassen könnten. Aber uns ging es eigentlich erstmal primär darum, euch mal kurz abzuholen, was ist Mix-Schweißen, was ist Max-Schweißen, wo sind die Unterschiede.
Also als Fazit vielleicht, das Mic-Mac-Schweißen ist tatsächlich eine richtig fette Nummer in der Schweißtechnik. Und man kommt eigentlich nicht drumherum. Es macht aber auch riesig Spaß, ist relativ einfach zu erlernen. Und ich sage einfach mal, probiert es einfach aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Dann seht ihr wirklich die großen Vorteile, wie viel Spaß es macht und probiert es einfach aus.
Wenn ihr jetzt noch Hilfe, Beratung oder irgendwelche Infos benötigt, meldet euch bitte bei uns. Da können wir bestimmt weiterhelfen und auch unterstützen. E-Mail oder eine DM auf Instagram und dann sehen wir weiter. Da kommen wir schon auf einen gemeinsamen Nenner, würde ich behaupten.
Dann würde ich nur noch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und auch eine positive Bewertung bei Spotify und Co. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfach schweißen, der Podcast.
So ist es. Macht es gut und lasst die Funken ordentlich fliegen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit einfach schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.